Hallo und herzlich willkommen zu Female Tech Talk. Ich bin Eli.
Und ich bin Sarah. Und zusammen studieren wir Informatik.
Gemeinsam werden wir in diesem Podcast
mit Klischees aufräumen,
davon erzählen, wie es ist, als Frau in der Informatik unterwegs zu sein,
und viele Fragezeichen in euren Köpfen lösen.
Wir nehmen euch mit auf eine authentische, unterhaltsame und informative Reise durch unseren Studiengang.
Damit ihr alle checkt, wie geil Informatik ist.
Und los geht's mit Female Tech Talk.
Herzlich willkommen bei dieser Live-Folge von Female Tech Talk, die wir am Abend des 22. Juni 2023 im Garten des About Blank zusammen mit der wundervollen Franzi Beckert und natürlich mit euch, unserem tollen Publikum, aufgenommen haben. Diese besondere Ausgabe von Female Tech Talk wurde gefördert vom Gender und Diversity Network des ECDF, Einstein Center Digital Future Berlin. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung. Wenn ihr mehr über das Gender und Diversity Network des ECDF erfahren möchtet, dann checkt gerne den Link dazu in unseren Shownotes. Wir danken außerdem allen Beteiligten vom Club- und Kulturzentrum About Blank für die gute Zusammenarbeit mit ganz viel Flinter-Power und Empowerment. Und nun viel Spaß beim Zuhören.
Geht's los? Okay. Ich hoffe, ihr findet alle noch einen Platz, sonst sind da hinten auch noch Bierbänke, die ihr noch aufstellen könnt. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Live-Folge von Female Tech Talk. Ich bin Sarah.
Und ich bin Eli und wir freuen uns sehr, wieder hier zu sein im About Blank Garten und freuen uns natürlich auch sehr, dass ihr alle hier seid heute Abend mit uns.
Ja, so zahlreich. Wir haben letztes Jahr auch schon mal eine Live-Folge hier im Blank gemacht und das hat echt mega Spaß gemacht. Deshalb dachten wir uns, das machen wir dieses Jahr einfach nochmal. Und Eli, es ist jetzt schon eine Weile her, dass wir zu zweit gesprochen haben, also zu zweit, aber dass wir eine Podcast-Folge aufgenommen haben. Das letzte Mal hatte ich noch eine dicke Kugel an mir dran. Und deswegen heute umso aufregender und natürlich vor Publikum ganz anders, als wenn wir in unserem Kämmerlein zu zweit sitzen.
Ist tatsächlich das erste Mal, dass wir uns live wiedersehen seitdem, ne?
Ja.
Krass.
Oh. Ja, und ich freue mich gerade auf die Gästin, die wir heute eingeladen haben. Und bevor wir aber sie zu uns holen, kommen wir noch zu unserer Rubrik, die Frage. Und für alle, die uns noch nicht so lange hören, ist es mittlerweile eigentlich Tradition, dass, wenn wir zu zweit sprechen, eine Frage der anderen Person stellen, die wir dann aber auch anschließend selbst beantworten müssen. Und letztes Jahr hast du mich mit einer Frage überrascht und ich habe dieses Jahr mehrere mitgebracht. Ich dachte, ich mache es ein bisschen special. Ich habe nämlich dieses Spiel noch aus meinem Schrank gekramt. Das heißt 90 Fragen, die verbinden. Wir machen nicht 90,
okay,
keine
ich
Sorge.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist dann Abendfüllen, aber ja.
Nein, ich habe einfach mal 4 rausgesucht und du darfst die eine ziehen. Also es ist jetzt auch für mich der Überraschungseffekt. Ich habe mich nicht vorbereitet.
Ich nehme die. Soll ich sie selber vorlesen?
Ja. Ja. Und dann darfst du sie direkt beantworten.
Was hast du von mir gelernt? Also was habe ich von dir gelernt?
Ja.
Entspanntheit. Das ist...
Das überrascht
mich. Das allererste, was mir einfällt, also ich glaube, ich bin noch im ersten oder zweiten Semester, was Entspanntheit angeht, aber auf jeden Fall ist das etwas, was ich von dir mir immer wieder versuche abzugucken und ja, weiß nicht, keine Ahnung, einen optimistischen oder positiven Blick auf die Welt und ich glaube, ja, das ist ja auch was, was uns beide immer wieder auszeichnet oder unsere Zusammenarbeit, dass wenn eine sich mit irgendwas total stresst, dass dann die andere um die Ecke kommt und sagt, komm, hey, es ist doch nur ein Podcast oder es ist doch nur das und wenn es nicht geht, dann machen wir es halt so und so.
Ja.
Also ich glaube, so diese Art, aus Situationen Stress und Druck rauszunehmen, das ist etwas, was ich von dir schon so ein bisschen gelernt habe. Ja.
Das freut mich.
Ja, sag mal, was hast du von mir gelernt?
Also mir fällt viel ein, aber ich werde mich ein bisschen einschränken. Ich will jetzt hier kein stundenlanges Liebesgeständnis an dich vortragen. Ich finde tatsächlich do it yourself, also das habe ich absolut von dir gelernt, so alles ist irgendwie machbar, wenn man Bock drauf hat und ich hatte das vorher aber auch schon, aber durch dich habe ich da drin noch viel mehr Selbstvertrauen gewonnen tatsächlich, dass wenn man eine Idee hat, dass man die verfolgen sollte und dass wenn das, ja, wenn man das Vertrauen da drin hat, dass es dann klappt. Das habe ich definitiv von dir gelernt.
Das ist schön, das freut mich sehr, ja.
Ja, das ist etwas, was ich von diesem Ort hier gelernt habe, an dem wir heute sind, aber da kommen wir vielleicht später nochmal zu oder in einer anderen Folge. Genau, danke für die Blumen, Sarah. Ich würde aber sagen, jetzt erstmal wieder genug mit der Zweisamkeit. Ich würde sagen, es ist Zeit für unsere wundervolle Gästin, liebe Franzi. Herzlich willkommen bei Female Tech Talk. Komm gerne zu uns.
Von mir natürlich auch. Herzlich willkommen. Wo ist dein Mikrofon?
Da ist dein Mikro, genau.
Ist gefunden. Ja, danke, dass ich da sein darf. Total schön und auch mit Publikum super spannend. Ich freue mich.
Ja, genau. Wir freuen uns auch sehr, dass du dabei bist. Du bist Autorin der Studie Gender Diversity in der Tech-Branche, warum Frauen Sternchen nach wie vor unterrepräsentiert sind, die auch deine Masterarbeit war und über die wir heute mit dir sprechen werden. Genau, aber du bist auch noch einiges mehr als das. Magst du dich selbst kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Ich bin Franzi, also alle nennen mich eigentlich einfach nur Franzi, nicht Franziska. Und inzwischen bin ich Produktmanagerin bei einem Startup/Scale-Up, also das ist die späte Phase eines Startups. Genau, und das heißt Hey Jobs. Und ganz ursprünglich habe ich aber was komplett anderes studiert, nämlich Fahrzeugtechnik an der TU. Und habe mich dann von dort so ein bisschen weiterentwickelt, wollte da auch ein bisschen raus, zweigleisiger fahren und habe dann Wirtschaftsingenieurswesen mit einem Schwerpunkt Projektmanagement an der Beuth gemacht, die jetzt, glaube ich, Berliner Hochschule für Technik heißt. Genau, und das war so ein bisschen mein Weg, habe aber auch noch andere Sachen gemacht, eine Ausbildung zur Social Justice und Diversity Trainerin. Genau, und all das hat mich heute hierher gebracht und halt auch diese Masterarbeit, über die wir heute sprechen werden.
Ja, wir sind natürlich auch auf dich aufmerksam geworden, weil wir dem Thema Gender Diversity in Tech weiter auf den Grund gehen wollen. Und weil wir auch im Jahr 2023 noch weit davon entfernt sind, dass wir einigermaßen vielfältige Perspektiven in der Tech-Branche haben. Und genau, was den Aspekt Gender angeht. Und du, Franzi, hast eine sehr spannende Studie dazu gemacht. Und wie bist du auf das Thema gekommen?
Ja, also man hat es ja vielleicht in meiner Vorstellung schon gemerkt, dass ich jetzt nicht so den stringentesten akademischen Weg hingelegt habe. Und so ähnlich war das eben auch mit dieser Masterarbeit. Man fragt sich jetzt vielleicht, okay, was hat Projektmanagement mit Gender Diversity in Tech zu tun? Und das ist auch eine berechtigte Frage. Aber im Grunde genommen war es so, dass ich mich für Feminismus, feministische Themen interessiert habe und halt auch Tech. Und dann das Thema einer Professorin vorgeschlagen habe, die auch am Gender- und Technikzentrum an der Berliner Hochschule für Technik ist. Und ja, ich muss mich an diesen neuen Namen gewöhnen, das war damals noch anders. Genau, aber besagte Professorin fand die Idee super und auch gerade, weil das so ein bisschen ihr Thema war, in diese Gender-Richtung zu gehen. Und im Grunde genommen habe ich es ganz klar mit ihr zu verdanken, dass das möglich war. Und sie hat mich total darin unterstützt und dann wurde die Arbeit danach auch veröffentlicht. Und genau, man kann sie jetzt im Internet lesen oder sich das, den Podcast heute anhören, dann erfährt man, glaube ich, auch recht viel darüber.
Oder hier sitzen.
Genau, oder hier sitzen.
Okay, das Thema Gender Diversity ist ja sehr groß. Wie bist du vorgegangen? Was für Methoden hast du angewendet? Irgendwie muss man das ja ein bisschen eingrenzen.
Genau. Vielleicht noch ganz kurz vorneweg, was ich gerne loswerden würde. Es gibt leider noch nicht genug Forschung zu Transpersonen oder nicht-binären Personen, die in der Tech-Branche arbeiten, weshalb ich verallgemeinernd in meiner Forschung, aber jetzt auch heute in dem Podcast von Frauen-Sternchen-Anteil sprechen werde und Männer-Anteil. Also das ganz kurz vorneweg. Genau, aber that being said, um auf die Arbeit zurückzukommen, es ging einfach darum, zu untersuchen, warum so wenige Frauen heute in der Tech-Branche tätig sind, was die Ursachen dafür sind, aber auch ein Anforderungsprofil zu erstellen, was eine Programmiererin irgendwie mitbringen sollte, um erfolgreich in dem Job zu sein und sich aber auch nochmal diesen Nerd-Stereotypen oder Computer-Nerd-Stereotypen anzugucken und ob der heute in der Branche überhaupt noch Bestand haben kann, weil es hat sich ja auch ein bisschen was verändert und um das halt herauszufinden, habe ich unter anderem über 20 Interviews geführt mit 3 verschiedenen Untersuchungsgruppen und das waren halt zum einen angehende Studierende, zum anderen Programmiererinnen und ExpertInnen aus der Tech-Branche. Genau.
Ja, was ich sehr spannend finde an deinem Zugang ist, dass du ja tatsächlich mit einem historischen Rückblick einsteigst in die Studie. Das fand ich irgendwie ganz faszinierend.
Ja, Eli ist ja unsere Geschichtsexpertin für alle, die schon mehr Folgen von uns gehört haben.
Genau, also ja, mit Geschichte rennt man bei mir offene Türen ein. Genau, aber ich finde, es macht tatsächlich auch Sinn bei dem Thema und ich habe es auch beim Lesen gemerkt, das ist wirklich ein guter Zugang, weil man natürlich darüber auch, ja, indem man schaut, wie etwas so geworden ist, wie es heute ist, natürlich auch immer schauen kann, warum ist das so und aber auch die Erkenntnis immer darin natürlich innewohnt, dass es auch veränderbar ist und sozusagen auch wieder anders werden könnte. Das ist, glaube ich, etwas, warum ich unter anderem historische Zugänge so mag, aber ja, genau.
Ja, total. Also mir geht es sehr ähnlich. Ich kann mich extrem für Geschichte begeistern, aber gerade bei diesem Beispiel Tech-Branche, Informatik macht es halt wirklich total Sinn, sich anzugucken, wie es früher war. Eben weil die Branche total wandelbar und veränderbar ist. Und das zeigt halt eben die Geschichte. Es war nämlich so, dass Informatik das erste Mal flächendeckend relevant wurde während des Zweiten Weltkrieges. Und damals zumindest in den USA. Und wenn wir jetzt von Geschichte reden, macht es auch Sinn, viel in die USA zu gucken. Darauf wird sich das jetzt beziehen. Genau, es waren aber 25% der Programmiererinnen zu diesem Zeitpunkt Frauen. Kleiner Spoiler-Alert, das sind mehr, als es heute in Deutschland sind. Genau, und man dachte halt damals so ein bisschen, okay, Programmieren ist ja alles schön und gut, aber das sieht ja so ein bisschen aus wie die Arbeiten einer Telefonistin, super operativ. Und man kann sich das so vorstellen, die Computer waren riesig groß und dann gab es da ganz viele Kabel dran und Steckverbindungen und dann hat man halt die Kabel von A nach B nach C gesteckt. Und dann war halt die Schlussfolgerung, okay, ist eigentlich das Gleiche wie Telefonistin sein, was natürlich nicht so ist. Aber man ging halt davon aus, dass Hardware herzustellen sozusagen die wichtigere Tätigkeit ist. Und deshalb haben halt die Männer hauptsächlich Hardware gebaut und Frauen zu dem Zeitpunkt programmiert. Was ganz witzig ist, wenn man heute an die Wörter Hardware und Software denkt und das nochmal in diesen Gender-Kontext stellt. Genau. Und einer der ersten elektronischen Computer zu dieser Zeit, die entwickelt wurden, programmiert wurden, wurde tatsächlich von 6 Frauen programmiert. Was vielleicht schon ein paar wissen, vielleicht auch noch nicht alle, aber Frauen haben halt wirklich schon früh in der Informatik eine Rolle gespielt. Mhm. Und ja, aber es war ganz klar mit Telefonistin irgendwie assoziiert und deswegen ein weiblicher Beruf.
Mhm. Es gab aber ja schon auch einige wegweisende weibliche Figuren, auch schon zu der Zeit. Hast du ein Beispiel dafür, eine konkrete Person vielleicht?
Ja, einer meiner Lieblingsbeispiele könnte man sagen, Grace Hopper. Sagt vielleicht einigen was, eine eigentlich Mathematikerin, die 1944 unter anderem mit den Mark I entwickelt hat, der dann auch zum Bau der amerikanischen Atombombe beigetragen hat. Aber sie hat auch den Compiler erfunden und ein Compiler ist quasi ein Werkzeug, mit dem man Quellcode in maschinenlesbare, ausführbaren Code übersetzen kann. Und sie war natürlich auch noch an der Entwicklung der Programmiersprache COBOL beteiligt, eine der ersten großen. Und das ist schon herausragend, was sie gemacht hat. Und spannend ist aber auch, dass dann nach dem Zweiten Weltkrieg die Branche total explodiert ist, indem der Computer so Einzug in die Privatwirtschaft erhalten hat. Und wenn ich explodiert sage, meine ich wirklich, es gab eine jährliche Verdopplung der Arbeitskräfte, die gebraucht wurden. Ja, und man hat halt Leute gesucht und ja, sie nicht so gefunden, wie man wollte. Und dann hatte man irgendwie so die Idee, naja, wir haben ja schon festgestellt, Programmieren ist eher eine weibliche Tätigkeit. Außerdem dachte man, Frauen seien loyalere Arbeitskräfte, warum auch immer. Aber sie waren halt auch günstigere Arbeitskräfte. Und das hat natürlich dazu beigetragen, genau. Und man dachte halt auch, Persönlichkeitsmerkmale irgendwie wie Empathie und Kommunikationsvermögen, die klar weiblich assoziiert sind, könnten irgendwie entscheidend sein. Also hat man irgendwie gedacht, okay, macht total Sinn. Und dann lasst uns doch mal die Branche auch so ein bisschen pushen und wirklich dieses Weibliche einfach vorantreiben oder den Frauen so ein bisschen diesen Beruf schmackhaft machen. Und ein bisschen später, dann gegen Ende der 60er Jahre, gibt es einen ganz, ganz tollen Artikel aus dem Cosmopolitan Magazine, wo man sich wirklich bemüht hat, den Beruf, ja, Frauen wirklich schmackhaft zu machen. Ich kann es gar nicht anders ausdrücken. Der Artikel heißt The Computer Girls. Und man wurde in dem Artikel darüber aufgeklärt, dass es ja durchaus tolle Gehälter gäbe. Grace Hopper wird interviewt und sie fängt dann halt an zu vergleichen, das Programmieren oder die Programmiertätigkeit sei eigentlich genauso wie ein Abendessen ausrichten. Also wie für Frauen gemacht. Es ist wirklich so, ne? Also kann man nachlesen, ganz spannend, aber ihr seid ja vom Fach, also habt ihr das Gefühl, es ist wie ein Abendessen ausrichten?
Kommt aufs Abendessen an.
Ja, ich finde es interessant, weil ja bis heute noch sozusagen, ja, zum Beispiel Algorithmus erklärt wird über, das ist wie ein Kochrezept. Also ich frage mich, ob das vielleicht sogar tatsächlich aus der Zeit noch irgendwie stammt. Ansonsten würde ich sagen, ja, kochen finde ich jetzt meistens deutlich
einfacher
als programmieren. Ja. Ich würde Sven dann eher mit Backen vergleichen. Naja, egal. Nee, wir steigen da jetzt vielleicht nicht zu sehr ein. Aber beim Kochen kann man halt so Pi mal Daumen irgendwie. Mein Löffel Salz mehr oder weniger ist jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, beim Programmieren fliegt
immer schnell. Funktioniert meistens nicht.
Ja, war witzig. Also, oder interessant. Das ist tatsächlich, ja, ich glaube, auch wir haben das gemacht, ne, mit dem Kochrezept.
Ja, ich erinnere mich an die Folge zu programmieren, ja.
Genau. Also es ist ja dann vielleicht nicht allzu weit weggeholt, Grace Hoppers Vergleich mit dem Ausrichten eines Dinners. Sie erzählt dann so ein bisschen in diesem Artikel, und der Artikel schließt mit den Worten, well, and if it doesn't sound like women's work, well, it just is. Also wenn Programmieren halt nicht wie Frauenarbeit klingen würde, das ist es aber einfach. Und das finde ich schon spannend, weil man sich natürlich, wir haben das jetzt gehört, sich Mühe gibt, Programmieren zu verweiblichen, es irgendwie an weiblich assoziierte Attribute zu koppeln, gleichzeitig aber Frauen wie Grace Hopper, die super erfolgreich waren, und sie hat auch 1969 als erste Person überhaupt den Man of the Year Award gewonnen und wurde von ihrem Vorgesetzten als Grace is a good man bezeichnet, was total witzig ist aus heutiger Sicht, aber ich glaube, was man daran halt irgendwie sehen kann, ist, dass man zum einen eine Verweiblichung vorgenommen hat, um halt auch günstige Arbeitskräfte in die Branche zu holen. Aber zum anderen, Frauen, die erfolgreich waren im Programmieren oder in der Informatik, diesen Erfolg auch ein Stück weit abgesprochen hat. Und wenn man das jetzt ganz platt sagen würde, könnte man halt sagen, Erfolg ist männlich oder wird vermännlicht und günstige Arbeitskräfte sind weiblich.
Klingt super. Gut, jetzt mittlerweile hat sich sehr geändert, also du hattest vorher gesagt, 25% ist jetzt auch nicht super viel, aber wenigstens, also mehr als heute. Mhm. Wie wurde die Branche dann noch männlicher oder so männlich, wie sie heute ist?
Ja, super gute Frage, auch recht spannend, sich das anzugucken. Was man allgemein, glaube ich, sagen kann, ist, dass mit einer zunehmenden Professionalisierung einer Branche, also dass zum Beispiel dann Studiengänge dafür extra entwickelt werden, ne? Informatik war super lange bei der Mathematik mit angesiedelt und hat sich dann da so ein bisschen rausgelöst und wurde halt ein eigener Studiengang. Aber mit der zunehmenden Professionalisierung findet eigentlich auch immer eine Vermännlichung einer Branche statt. Und so war das halt auch mit der Informatik. Und ich würde jetzt noch mal zeitlich ein Stück zurückgehen in die 50er Jahre. Ich habe es ja gesagt, man hat super viele Arbeitskräfte gebraucht. Es hat sich verdoppelt und man hat irgendwie noch nicht so richtig gewusst, hey, welche Personen sind denn erfolgreiche ProgrammiererInnen? Was macht erfolgreiche ProgrammiererInnen aus? Man hat halt irgendwie dann nach Menschen gesucht, die ein ausgeprägtes Mathematikverständnis hatten und Spaß an ingenieursmäßigen Knobelarbeiten. Und das hat halt ganz automatisch mehr Männer angezogen, unter anderem eben wegen der Mathematik und den Mathematikfähigkeiten, die gefragt waren. Weil zu dem Zeitpunkt einfach Männer die höhere Bildung erfahren haben und der Frauenanteil an den Universitäten einfach ziemlich gering war. Und ein bisschen später, dann zwischen 1960 bis 1970, aber auch noch darüber hinaus, hat man dann versucht, Leute zu rekrutieren durch Eignungstests. Und man wusste eigentlich schon, Eignungstests sind nicht die beste Art und Weise, Leute in eine Branche zu holen und zu rekrutieren. Aber in den 60er Jahren haben 80% der Unternehmen in der Computerindustrie ihre ProgrammiererInnen durch Eignungstests rekrutiert. Und in diesen Eignungstests wurde halt hauptsächlich nach mathematischem Verständnis gefragt und auch höherem mathematischem Verständnis. Und das hat dann ganz automatisch dazu geführt, dass mehr Männer in die Branche gespült wurden als Frauen. Und der krönende Abschluss dieser Eignungstests ist die Programmer Scale, die von zwei Psychologen zusammengesetzt wurde 1966. Und in dieser Programmer Scale hat man halt nicht nur nach Leuten mit mathematischen oder herausragenden mathematischen Fähigkeiten gesucht, sondern man hat auch nach Menschen gesucht, die ein Desinteresse an Menschen haben.
Okay, also das ist dann der Zeitpunkt, wo dieses Stereotyp oder dieser stereotype Computer-Nerd die Bühne betritt, oder? Also was du eingangs angedeutet hast, da entsteht dieses Stereotyp. Das sind Leute, die sitzen irgendwie stundenlang alleine im Dunkeln von dem Bildschirm, können nicht gut mit Menschen. Und das ist aber auch total gut. Also wenn man so ist, dann ist man auf jeden Fall ein guter Programmierer.
Ja, das war zumindest die Idee dieser Programmer-Scale, wenn man gerne alleine ist und Mathematik mag, so unter dem Motto. Aber es wurde halt total zur selbsterfüllenden Prophezeiung, ne? Also weil durch diese Eignungstests man halt genau nach diesen Personen gesucht hat und die dann eben auch primär in der Branche vertreten waren. Also hat man die Branche extrem vermännlicht, könnte man eigentlich sagen. Und zwar mit Leuten, die eher nicht so ausgeprägte soziale Kompetenzen haben, könnte man sagen. Aber ja, es ist ein selbstgemachtes Problem, dieser Stereotyp, wie so oft. Ja, Zustimmung, ne? Genau, und problematisch daran ist aber natürlich, dass man sich jetzt vielleicht nicht immer mit diesem Stereotypen auch so gut identifizieren kann. Aber bis heute eigentlich, wenn man sich so ein bisschen die Popkultur anguckt, auch wie es in den USA dargestellt wird, wie es in Deutschland dargestellt wird, wenn man an Computer-Nerds denkt, ich will es gar nicht vorwegnehmen, also können ja alle sich einfach mal kurz einen Computer-Nerd vorstellen. Und ich würde behaupten, die meisten haben sich jetzt einen eher jungen, weißen Mann vorgestellt. So wird es zumindest immer dargestellt. Und das Ganze hat halt natürlich Einfluss auch darauf, wie wir Tech wahrnehmen und wer in Tech erfolgreich ist. Und dieser Stereotyp ist halt bis heute vorhanden, dass die Leute, die auch super erfolgreich im Silicon Valley sind und da irgendwie als Computer-Nerds ihr Ding machen und in Garagen hocken und das nächste Facebook oder was auch immer entwickeln und dann Milliardäre werden, das ist halt immer ein sehr ähnlicher Typ Mensch. Und das ist halt super problematisch, zumal die halt auch nicht das alles alleine hinbekommen haben und nur durch ihr Genie erfolgreich waren, sondern die extrem viel Unterstützung hatten. Und ich glaube, das ist eine der Mythen, die aufgebrochen werden müssen, um halt auch anderen Leuten die Möglichkeit zu geben, sich vorstellen zu können, in dieser Branche erfolgreich zu sein.
Das ist echt mega spannend. Also dieser historische Exkurs, ich glaube, ich werde jetzt auch Geschichtsliebhaberin.
Auch Geschichtsfan.
Aber mein Drucker, den gibt es nicht mehr. Dann wenden wir uns jetzt mal der Gegenwart zu, in der es ja leider immer noch nicht besonders rosig aussieht. Wie sieht es denn heute mit dem Thema Gender Diversity aus? Und dazu hast du ja auch in deiner Studie konkrete Zahlen zusammengestellt.
Ja, es sieht schlecht aus, kann man, glaube ich, zusammenfassend sagen. Vielleicht nochmal vorneweg, also Informatik gehört ja zu den sogenannten MINT-Berufen, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Und in den MINT-Berufen haben wir momentan in Deutschland einen Frauenanteil von 13%. Und die Tech-Branche ist ganz minimal besser mit 15%, also nicht sehr viel. Und dazu kommt halt auch noch, dass der unbereinigte Gender Pay Gap, also das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen, ohne die Berücksichtigung von Teilzeit zum Beispiel, in der Tech-Branche bei 25% liegt und damit 7 Prozentpunkte höher als der Gender Pay Gap durchschnittlich in Deutschland. Ist also nicht so gut. Und Deutschland ist auch einfach im europäischen Vergleich, was Partizipation von Frauen in der Branche angeht, mit eines der Schlusslichter in Europa. Ganz vorne ist Bulgarien, da sind es irgendwie 30% Frauenanteil und Bulgarien ist dann recht eng gefolgt von anderen osteuropäischen Ländern, und zwar Rumänien, Litauen und Lettland. Da liegt der Frauenanteil bei ungefähr so 25%.
Ja, also genau, wir lachen jetzt immer, es ist natürlich viel auch Galgenhumor natürlich.
Auf jeden Fall.
Schon echt, finde ich, erschütternd, also da auch den Gender Pay Gap reinzuziehen, das finde ich, macht echt irgendwie eigentlich auch schlechte Laune. Und was ich schon auch krass fand, war zu sehen, wie unfassbar wenig Bewegung da drin ist. Also es ist jetzt nicht so, dass man denkt, okay, komm, wir warten jetzt nochmal 2-3 Jahre, dann ist das alles irgendwie sozusagen erledigt, sondern es ist ja wirklich einfach schon lange auf so einem niedrigen Niveau und da passiert eigentlich nicht viel, oder?
Ja, genau. Es ist genau wie du sagst. Leider passiert nicht besonders viel in diesen Zahlen. Man kann manchmal so kleine Aufwärtstrends sehen, aber ich glaube, Corona hat der ganzen Sache auch nicht unbedingt gut getan. Aber was auch wichtig ist, sich die Informatik so ein bisschen differenzierter anzugucken. Also ganz gerne werden halt auch Studierendenzahlen herangezogen, um irgendwie Partizipation zu sehen. Und in der Informatik ist es so, dass es ja ganz viele Subgebiete gibt und die werden als sogenannte Bindestrich-Informatik-Fächer unter anderem bezeichnet. Und damit meint man eigentlich interdisziplinäre Studiengänge, also wie jetzt zum Beispiel Medizininformatik oder Bioinformatik. Und die werden von Frauen wesentlich häufiger gewählt. Bei jetzt diesen zwei Beispielen, das sind somit die besten, die es gibt, da sind wir bei 40-50% Frauenanteil, also fast paritätisch, was schon mal sehr cool ist. Und unter den Masterabsolventinnen sind es dann noch so um die 40%, also so ein kleiner Abfall in der Partizipation. Aber das reicht halt, glaube ich, nicht, sich nur Studierendenzahlen anzugucken, weil was wir auch wissen, ist, dass Frauen doppelt so schnell die Branche wieder verlassen als ihre männlichen KollegInnen. Und daran sieht man halt, ne, eine Sache ist irgendwie Nachwuchs zu generieren und die andere Sache ist dann aber auch, die Leute in der Branche zu halten. Und das passiert halt momentan noch nicht sehr erfolgreich.
Genau. Was ich auch noch krass fand, um noch einen kleinen historischen Exkurs reinzuschmuggeln.
Ich war schon in der Gegenwart, Eli.
Ja, ich weiß, aber den musst du mir jetzt noch lassen. Wenn wir uns Ostdeutschland bzw. die neuen Bundesländer anschauen, so neu sind sie jetzt nicht mehr, aber da gibt es ja auch einen krassen Drop, also nach dem Mauerfall, wie sich das sozusagen verändert hat. Das fand ich auch wirklich erschreckend zu sehen, wie sich das ja ausgewirkt hat.
Ja, du spielst, glaube ich, auf das Beispiel der TU Rostock an. An der Technischen Universität Rostock waren Ende der 80er Jahre 65% der Studierenden Frauen, also ein sehr hoher Frauenanteil. Und mit dem Mauerfall, also mit 89, kann man dann in so einer schönen Grafik, die Britta Schinzel zusammengestellt hat, interessante Informatikprofessorin übrigens, die sich ganz viel mit dem Thema Gender und Informatik beschäftigt hat, anyways, man kann aber sehen, dass 89 einfach so ein krasser Drop in dieser Kurve drin ist und dann Anfang der 90er Jahre der Frauenanteil einfach mal auf 15% war. Also innerhalb von 2-3 Jahren sich die Beteiligung von Frauen an diesem Studiengang komplett auf den Standard der BRD angeglichen hat. Und ich glaube, das spricht schon auch für sich.
Das lassen wir jetzt so stehen.
Ja, wäre nochmal ein Thema für sich, ein abendfüllendes, aber auf jeden Fall
nächstes
spannend.
Nächstes Jahr dann.
Ja, gut.
Ja, erstmal vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Aber du hast dich an deiner Masterarbeit nicht nur mit Zahlen beschäftigt, sondern du hast auch mit vielen Leuten über deine Fragestellung gesprochen. Das fand ich auch persönlich den spannendsten Teil. Und genau, wir fangen mal mit der Schülerinnengruppe an. Warum hast du diese Gruppe befragt?
Genau, ich habe diese Gruppe befragt, weil ich herausfinden wollte, zum einen, was hält junge Frauen eigentlich davon ab, zum Beispiel ein Fach wie Informatik zu studieren. Aber ich wollte auch wissen, ob sich eben dieser Nerd-Stereotyp im Laufe der Generationen eigentlich so ein bisschen verändert und aufweicht. Und genau, das...
Ja.
Wenn man gleichzeitig sprechen will, genau. Aber darum ging es halt in der Fragestellung mit den angehenden Studierenden.
Okay, und was waren deine spannendsten Ergebnisse oder Antworten darauf?
Also ganz allgemein kann man, glaube ich, sagen, es besteht Hoffnung. Gen Z, also irgendwie alle, die nach 2000 geboren sind.
Ja, bitte einmal erklären.
Genau. Die waren echt aufgeschlossen, also wirklich super überraschend aufgeschlossen und auch extrem reflektiert. Und natürlich wussten die auch, ne, was meine Fragestellung war, so ein bisschen. Also man könnte jetzt auch davon ausgehen, die waren halt geprimed. Aber sie haben halt schon sehr reflektiert auch über diesen Gender-Aspekt nachgedacht. Und ich sie halt auch befragt habe, ne, wie siehst du denn zum Beispiel einen Computer-Nerd? Wie sieht ein Computer-Nerd für dich aus? Und muss das unbedingt ein Mann sein in deiner Wahrnehmung? Und sie da ganz klar gesagt haben, hä, nee, gar nicht, muss nicht unbedingt ein Mann sein, kann eigentlich jeder sein und Nerds sehen auch nicht unbedingt doof aus oder so. Also das war echt total cool und überraschend. Gleichzeitig muss man aber auch ganz klar sagen, dass ihre Vorstellungen, wie die Tech-Branche aussieht, was für Charaktereigenschaften oder auch Fähigkeiten gebraucht werden, um in Tech erfolgreich zu sein und allgemein, wie der Arbeitsalltag aussieht, wie die Vergütung aussieht, wie Teilzeit möglich ist oder nicht, das war einfach sehr unrealistisch, muss man ganz klar sagen. Und auch ein super Zitat daraus, was eine der Befragten gesagt hat, ja, Tech oder Tech-Branche, das ist doch irgendwas mit Computern, das nur im Büro stattfindet und man an den Computer gefesselt sei. Also
eigentlich doch das Stereotyp, oder? Des einsam vor sich hin wurstelnden Computer-Nerds.
Genau, also ich glaube, es ist irgendwie mehrdimensional, ne? Also es gibt dann Momente, wo sie total reflektiert damit sind und dann gibt es halt auch Momente, wo ganz klar Stereotype überhand nehmen. Und das war halt in den Interviews genauso. Und das ist halt ein bisschen schade, weil ich glaube, dass wir damit verwehren den Leuten, dass sie irgendwie vielleicht offener der Tech-Branche gegenüber sind, eben weil sie nicht wissen, dass sie zum Beispiel als Developerin mit ein bisschen Berufserfahrung locker auch nur 4 Tage arbeiten können, wenn sie wollen, und damit halt noch gut leben. Und das wären halt wichtige Dinge, die wir jungen Menschen mitgeben, meiner Meinung nach. Und was halt auch nicht hilft, ist, dass Informatik in der Schule entweder gar nicht gelehrt wird oder extrem schlecht. Also das haben die halt auch gesagt, ich habe sie zu ihrem Informatikunterricht befragt und da meinten sie halt so, naja, dann sitzen wir da in so einem Technikraum und dann dauert das schon mal 20 Minuten, bis der Computer hochgefahren ist und dann klappt das manchmal nicht und dann schreiben wir eine Arbeit und dann müssen wir dann Binärcode auf dem Papier programmieren, schreiben etc. Also es hat sich eher so horrormäßig angehört, meiner Meinung nach. Und wenn das sozusagen die Vorbereitung auf Tech sein soll oder auf Informatik, dann kann ich verstehen, dass die das nicht studieren wollen. Das würde ich halt auch nicht machen wollen.
Das klingt eher nach aktiven Abschreckungsmaßnahmen.
Ja, so ein bisschen auf jeden Fall, ne? Und trotzdem spannend, ich habe es schon ein bisschen gesagt, aber sie haben halt ganz klar auch reflektiert, dass ihr Desinteresse an Technik vielleicht halt wirklich damit zu tun hat, dass sie Frauen, Mädchen sind und dass sie halt deswegen ja ihr so ein bisschen die naturwissenschaftlichen Fähigkeiten auch abgesprochen werden oder halt gesagt wird, ja, aber deine Begabung liegt doch eher so im musischen Bereich. Und
was mir dazu noch einfällt ist, wir kommen später noch zu Role Models, aber ich hatte ein Jahr Informatik in der Schule und das war mein 60-jähriger Mathelehrer, der das unterrichtet hat. Wahrscheinlich fühlt man sich als 12-jähriges Mädchen da jetzt auch nicht super mitgenommen und dazu dann noch eben der Computer nicht hochfährt. Ja, ich habe mich da gerade sehr wiedergefunden.
Ja, ich hatte gar keine Informatik in der Schule zum Beispiel.
Ich auch
vielleicht
nicht.
Besser, weil dann ist halt nicht so abgeschreckt davon gewesen. Nein.
Ja,
nein,
also,
Spaß.
Aber hast du noch Kontakt zu denen? Haben die Interviews mit dir vielleicht irgendwas bei denen auch bewegt? Hat sich da nochmal was verändert? Weißt du, was die heute machen? Haben die jetzt doch alle Informatik studiert vielleicht?
Ich würde so gerne ja sagen, aber die Antwort ist leider, zumindest von denen ich es weiß, auf jeden Fall nein. Es hat noch nicht mal ein MINT-Fach angefangen, was schade ist. Aber ja, das ist so ein bisschen der Stand.
Okay, also bleibt noch viel zu tun für uns. Lassen wir das erstmal so stehen. Die zweite Gruppe, mit denen du gesprochen hast, waren ja ProgrammiererInnen, also vor allem direkt BerufseinsteigerInnen, richtig?
genau, Berufseinsteigerinnen in diesem Beruf zumindest. Mhm. Ganz viele, die ich interviewt habe, waren Quereinsteigerinnen, die ein Bootcamp gemacht haben, also ein Programmierbootcamp. Das funktioniert meistens so, dass man 8 bis 12 Wochen nichts anderes macht als codet. Genau, und die habe ich eben interviewt und das war ganz, ganz spannend.
Okay, was hast du von ihnen erfahren? Lass uns teilhaben daran.
Die Programmiererin, also meine Einstiegsfrage war so ein bisschen, war Tech oder ist Tech das, was du dir am Anfang so vorgestellt hast darunter? Und da haben sie dann halt auch erzählt, dass sie wirklich einige Sachen haben sich gedeckt mit denen von den angehenden Studierenden, dass es halt vorwiegend männlich sei. Und eigentlich alles, was nötig ist, um in Tech erfolgreich zu sein, ist krasses Fachwissen. Also wenn du fachlich super gut bist, dann klappt das, dann fliegt das, alles easy. Aber sie haben dann halt auch ganz schnell gesagt, das würden sie heute, also heute wissen sie, dass es nicht so ist und dass auch soziale Kompetenzen durchaus eine Rolle spielen. Und zwar gerade so Sachen wie Teamfähigkeit, Kommunikationsvermögen, aber auch Empathie. Und es klingt so seltsam, dass man das halt irgendwie braucht zum Programmieren, ist aber wirklich so, weil die besten Programmiererinnen eigentlich die sind, die zumindest jetzt in der freien Wirtschaft gesehen irgendwie ein Bewusstsein für das große Ganze und auch für den Business-Kontext haben. Und das haben eigentlich diese Interviews auch nochmal bestätigt. Und ich würde das aus heute meiner Sicht in meinem Berufsalltag auf jeden Fall auch bestätigen. Genau. Und was die Programmiererinnen auch gesagt haben und meiner Meinung nach total problematisch ist, ist halt, dass Männern, wenn sie vor allem fachlich sehr gut sind, sie so ein bisschen davon freigesprochen werden, dass sie halt diese sozialen Kompetenzen erlernen müssen oder müssten. So unter dem Motto, naja, ist ja jetzt nicht so schlimm, dass er das jetzt echt nicht elegant ausgedrückt hat, weil er ist ja fachlich so gut und es tut der Branche halt nicht besonders gut. Und ich glaube, das ist was, woran auf jeden Fall noch gearbeitet werden kann. Aber ich habe ja gesagt, ne, es ging darum, auch so ein Anforderungsprofil zu erstellen. Da ging es nicht nur um soziale Kompetenzen. Zum anderen wurde ganz klar gesagt, dass für die Programmiertätigkeit Bescheidenheit, Geduld, Hartnäckigkeit, Proaktivität gefragt sind, aber auch ganz viel Neugier und irgendwie die Bereitschaft, neue Dinge zu lernen, kreativ zu sein, kreative Lösungen für Probleme zu finden. Und gerade was dieses Thema Lernfähigkeit angeht, das spielt wirklich eine riesige Rolle heute. Ich glaube, ChatGPT ist dafür ein super Beispiel, was die Branche relativ schnell auf den Kopf gestellt hat. Also ChatGPT, AI, künstliche Intelligenz, was gerade total boomt von den Themen her. Und wenn man in der Branche arbeitet, sich halt natürlich auch damit beschäftigen muss. Ne? Und das hilft halt, wenn man daran Spaß hat, würde ich sagen. Genau, jetzt haben wir zu den Anforderungen gesprochen. Jetzt geht es natürlich wieder um die Frage des Computer-Nerd-Stereotypen. Und da haben die Programmiererinnen gesagt, es gibt natürlich Leute in der Branche, die irgendwie diesen Stereotypen bedienen und mit Kopfhörern auf den Ohren in die Mittagspause gehen und irgendwie jetzt nicht so die soziale Interaktion suchen. Aber sie haben halt auch gesagt, und das fand ich eigentlich ziemlich cool, dass mit jeder diversen Person, die halt irgendwie in die Branche kommt, die Branche sich natürlich auch verändert. Ne? Also die Menschen sind das, was die Branche ausmachen. Und dass die Tätigkeit einfach hoch kollaborativ ist und auch immer komplexer wird durch komplexere, größere Anwendungen etc. Und man halt nicht mehr einfach in seinem stillen Kämmerlein hocken kann und zeilenweise vor sich hin coden kann, sondern man auf jeden Fall mit seinen KollegInnen interagieren muss und irgendwie sich über den Business-Kontext austauschen muss etc. Und die Branche eigentlich manchmal so ein bisschen darunter leidet, dass so extreme technische Fähigkeiten ein Stück weit glorifiziert werden.
Und was waren für die ProgrammiererInnen, die du interviewt hast, die größten Herausforderungen?
Ja, ich glaube, das ist eine Herausforderung, die man auch aus anderen Bereichen kennt, die jetzt nicht Tech oder Informatik spezifisch ist, aber ganz viele haben halt davon berichtet, dass sie das Gefühl haben, sich irgendwie beweisen zu müssen und immer die Extrameile gehen zu müssen, um ihren Platz dort zu legitimieren, ich glaube, ein Stück weit kam das natürlich auch daher, dass sie halt ein Programmierbootcamp gemacht haben und nicht Informatik studiert haben und somit der innere Imposter, glaube ich, nochmal ein Stück lauter war. Aber was halt dann auch oft gesagt wird, naja, das ist halt so euer Eindruck, dass ihr euch da mehr beweisen müsst, so unter dem Motto, und das stimmt halt nicht. Es gibt Studien, die das belegen, dass Frauen anders bewertet werden und vor allem auch ihre Arbeit anders bewertet wird. Und ein gutes Beispiel dafür ist eine Studie, die man gemacht hat auf GitHub zu Code Reviews. Und da wurde sich angeschaut, ob das einen Einfluss hat auf die Akzeptanzraten des Codes, wenn der Username der Person, die eben angeblich diesen Code geschrieben hat, als eher männlich gelesen wird oder als eher weiblich gelesen wird. Und ich glaube, wir können es uns alle denken, der Code, der unter einem männlich klingenden Usernamen veröffentlicht wurde, wurde wesentlich häufiger akzeptiert und hatte weniger Kommentare als Code, der unter, oder derselbe Code, der unter einem weiblichen Usernamen veröffentlicht wurde.
Großartig.
Was ja. Lernen wir daraus?
Ja, was?
Einen männlichen Usernamen auf GitHub zulegen, nein.
Das genau wäre eine erste einfache Maßnahme.
Nein, wir lernen daraus, dass es strukturellen Bias gegen Frauen gibt.
Ja,
oh ja, last Mann, but not least hast du auch noch mit Führungskräften in der Tech-Branche gesprochen. Mhm. Und das war die einzige Gruppe, in der du auch Männer interviewt hast. Mhm. Wie kam es dazu und gab es nicht genug Frauen oder wollten die kein Interview geben oder...
Ja, ich wünschte, der Grund dafür wäre gewesen, die wollten kein Interview geben, aber leider war es Ersteres. Frauen zu finden, die in der Tech-Branche gründen oder eine hohe Führungsposition haben, ist einfach noch schwieriger als Programmiererinnen zu finden. Und deshalb musste ich halt diese Untersuchungsgruppe öffnen, weil ich sonst einfach nicht genug Gesprächspartnerinnen gehabt hätte und habe halt unter anderem auch Männer interviewt.
Und welche spannenden Geheimnisse hast du aus den Gesprächen mitgenommen?
Ja, ein paar Sachen hätten sie vielleicht wirklich geheim halten sollen, habe ich mir so im Nachhinein zumindest gedacht. Also ich glaube, ganz allgemein war es einfach so, dass, das klingt jetzt so ein bisschen böse, aber die Frauen, die ich interviewt habe in dieser Gruppe, hatten eine realistischere Vorstellung davon, wie es wirklich aussieht. Ein paar der Männer, die ich interviewt habe, hatten einfach seltsame Ideen. Darunter auch zum Beispiel, als ich zu Gender Pay Gap gefragt habe und was die Gründe dafür seien in der Tech-Branche, meinte eine Person halt, nee, also Gender Pay Gap, das also ist bei ihm im Unternehmen, gibt's das nicht, das gibt's nicht. Okay, cool.
Liebe Grüße an
ja. Das hatten das wir im Vorgespräch.
Das wird gepiept, aber er glaubt das auch, dass das nicht gibt.
Gut. Ja. Genau, aber es war jetzt auch nicht nur Quatsch dabei, ne? Es klingt jetzt so bei mir, aber ganz allgemein haben die ExpertInnen halt gesagt, gerade in Bezug auf dieses Anforderungsprofil, es gibt kein One-Size-Fits-All. Also man kann halt super schwer sagen, hey, du musst die und die und die kognitiven und sozialen Fähigkeiten mitbringen, dann wirst du eine super Programmiererin. Das ist halt total schwer und es liegt halt unter anderem daran, dass die Tech-Branche so ultra breit aufgestellt ist, ne? Also es kommt einfach sehr drauf an, was man macht. Das war so ein bisschen der Grundtenor in dieser Untersuchungsgruppe. Und klar war aber irgendwie auch, dass die ExpertInnen meinten, es hilft halt, wenn man Spaß dran hat. Also ich glaube, das hilft im Leben immer, wenn man Spaß an dem hat, was man tut, und das macht einen erfolgreicher. Aber ein richtiges, wahres Interesse am Endprodukt hilft dabei, ja, seine Tätigkeit zu genießen, aber zum anderen halt auch irgendwie erfolgreich damit zu werden. Und Unternehmenskultur und Diversität im Team führen halt ganz allgemein dazu, dass in den allermeisten Fällen bessere Produkte entwickelt werden. Und Nichtkonformität fördert Innovation, weshalb halt in Teams eigentlich großen Wert darauf gelegt werden sollte, dass verschiedene Menschen mit verschiedenen Erfahrungen an der Entwicklung von einem Produkt beteiligt sind. Und damit meine ich jetzt auch nicht nur die Gender-Komponente. Genau, und was auch ganz spannend war irgendwie diese Frage, werden Frauen denn jetzt in der Tech-Branche anders behandelt als Männer? Die Männer finden das nicht, die Frauen finden das schon. Also auch ganz, ganz interessant. Aber genau, der Grundtenor halt irgendwie war, nee, es ist natürlich nicht geschlechtsneutral. Und eine der Interviewten meinte halt auch, dass Frauen dazu tendieren würden, sich eher die Positionen zu suchen, wo Teamfähigkeit gefragt ist, wohingegen Männer eher dazu neigen, reine Fachkompetenzen anwenden zu müssen und sich selber irgendwie gerne so ein bisschen mehr ins Rampenlicht rücken würden. Ich weiß nicht, ob ich dem zustimmen würde, aber ja, das war halt einmal in den Interviews kam das raus. Und auch gerade wenn wir nochmal auf Gender Pay Gap zurückkommen, spielt es auf jeden Fall eine Rolle. Und da hat auch eine der Interviewten ganz klar gesagt, dass es häufig passiert in ihren Vorstellungsgesprächen, dass sie das Gefühl hat, Frauen würden ihre Kompetenzen realistischer einschätzen als ihre männlichen Kollegen. Hat aber dann auch zur Folge, dass sie 20-30% weniger Gehalt fordern. Und das nutzen Unternehmen halt gerne aus, ne? Also wenn man weniger Gehalt fordert, dann wird halt auch weniger bezahlt. Und das ist dann schlussendlich auch einer der Gründe für den Gender Pay Gap.
Ja, spannende und vielfältige Einblicke. Genau, ich glaube, wir haben jetzt schon auch so ein paar Erklärungsansätze gehört, woran es liegt, dass Frauensternchen immer noch so massiv unterrepräsentiert sind. Genau, aber ich finde, es ist natürlich keine Option für uns, das so stehen zu lassen. Oder es ist ja auch einer der Gründe, warum wir hier sitzen oder warum es auch Female Tech Talk gibt, dass wir daran was ändern wollen. Und genau, deswegen fände ich es gut, wenn wir noch mal ein bisschen gucken, was kann man denn vielleicht auch dagegen tun?
Ja, also ja. Die Zahlen sind echt deprimierend, aber genau. Wir sind ja hier, um mehr Frauen zu empowern und zu begeistern, in den Tech-Bereich zu gehen. Und Franzi, was haben denn deine Gesprächspartnerinnen für Maßnahmen vorgeschlagen, um einen höheren Anteil an Frauen oder für Frauen in die Tech-Branche zu bekommen?
Mhm. Genau, ich habe alle meine drei Untersuchungsgruppen dieselbe Frage gestellt bezüglich der Maßnahmen und da kamen natürlich ganz unterschiedliche Ergebnisse raus. Ich glaube, vorneweg ist wichtig zu sagen, also es wird halt nicht möglich sein, 2-3 Maßnahmen zu formulieren und dann machen wir das alle und in 3 Wochen haben wir Parität in der Tech-Branche, ne? Also wenn es so einfach wäre, hätte man das Problem schon gelöst, aber ich habe das Gefühl, den Anspruch gibt es halt manchmal, ne? Also mich fragen oft Leute, ja, aber was machen wir denn jetzt so? Wie fixen wir das Problem? Und ich glaube, das Problem an sich ist halt auch nicht nur in der Tech-Branche, sondern ist viel weiter gefasst. Weshalb es bei den Maßnahmen natürlich irgendwie dann auch von der Politik, von Gesetzgebung bis hin, was passiert eigentlich in unseren Kinderzimmern und wie führen wir junge Menschen an Technik oder technische Inhalte rangeht. Aber in den Interviews waren halt die Tech-Experten oder Tech-ExpertInnen zum Beispiel der Meinung, dass es mehr Förderung für Frauen geben müsste, um ihre eigenen Unternehmen zu gründen. Und dass es allgemein auch von Seiten der Politik ein klares Bekenntnis zu Frauen im Berufsleben gibt und damit zum Beispiel halt auch flächendeckende Kinderbetreuung besteht, ist ja nicht unbedingt der Fall. Und das war eine ganz klare Maßnahme, die die ExpertInnen gefordert haben, um halt auch Vollzeit, wenn sie wollen, in der Branche arbeiten zu können. Genau, und ich habe es eben schon gesagt, bevor wir auf die Kinder- und Jugendarbeit eingehen, vielleicht auch noch eine Sache, die ganz spannend ist. Die ExpertInnen haben halt natürlich auch über Quoten gesprochen und Quoten sind ja so ein umstrittenes Thema, so von wegen, ja, dann ist man ja da nur, weil man eine Frau ist. Und sie haben halt erzählt, als sie in die Branche gekommen sind und recht jung waren, dachten sie so, da, Quoten brauche ich nicht, ne? Also reines Können und dann let's go, so kein Problem. Aber im Laufe ihrer Berufserfahrung oder ihres Berufslebens haben sie dann halt festgestellt, okay, es ist halt egal, wie gut ich bin. Es wird ohne Quoten nicht wirklich funktionieren, ne? Und das fand ich ganz spannend, dass halt Leute, die eine Zeit lang in der Branche arbeiten und eigentlich gegen Quoten waren, jetzt dafür sind, weil sie einfach die Erfahrung gesammelt haben, ohne wird es halt nicht klappen. Genau.
Du hast ja auch gerade schon die Kinder und Jugendlichen angesprochen. Ich glaube, das genau finde ich auch spannend, was da so kam, auch hinsichtlich der Interviews, die du auch mit den angehenden Studierenden geführt hast.
Mhm. Ja, super gerne. Ich glaube, viele der Maßnahmen, die daraus gepurzelt sind am Ende oder die auch die angehenden Studierenden vorgeschlagen haben, sind jetzt auch keine ultra krasse Neuigkeit, ne? Aber ich glaube, es macht schon Sinn, sich das auch nochmal vor Augen zu halten, was das irgendwie bedeutet. Und dass es halt zum Beispiel wenig Identifikationsmöglichkeiten gibt, für junge Mädchen vor allem in der Branche, ist auf jeden Fall ein Problem, weil es einfach schwieriger ist, sich vorzustellen, dass man das selber machen kann oder darin erfolgreich sein kann, wenn die Leute halt nie so aussehen wie man selbst. Und das war auch was, was die angehenden Studierenden ganz klar gesagt haben. Zum anderen braucht es halt natürlich irgendwie einen Bezug zur Praxis, ne? Wenn ich jetzt nochmal an diesen Informatikunterricht denke, der irgendwie Binärcode auf Papier schreiben war, dann löst das jetzt in, glaube ich, niemandem wirklich Begeisterung aus. Und es braucht halt Inhalte im Informatikunterricht, die irgendwie auch realistisch sind.
Also ganz kurz, es macht ja auch keine Programmiererin.
Nein, natürlich
nicht. Auf Papier schreiben.
Und genau das meine ich mit Inhalte, die realistisch sind. Es hat halt nichts mit der Realität zu tun, was dort im Informatikunterricht gemacht wurde. Und ich glaube, alle haben irgendwie diesen Erfolgsmoment verdient, wenn man das erste Mal was zusammenbastelt mit irgendeiner Anwendung und es halt funktioniert und man sich so denkt, boah, geil. Es ist einfach ein super cooles Gefühl. Deswegen probiert es alle aus, die dies noch nicht gemacht haben. Es ist echt super. Genau, und eine meiner ExpertInnen hat halt auch gesagt, so, sie versteht es einfach nicht. Kids lernen heute Latein in der Schule nach wie vor, aber Informatik ist kein Pflichtfach. Und also im 21. Jahrhundert kann man sich halt schon die Frage stellen, wäre Informatik nicht vielleicht das sinnvollere Fach? Aber gut. Um das Fach unterrichten zu können, brauchen wir aber auch Lehrkräfte. Und die gibt es momentan nicht. Du hast es ja eben erzählt mit dem Informatiklehrer, der dein 60-jähriger Mathelehrer war. So sieht es halt ungefähr aus.
Ja, der hatte auch keine Ahnung von Informatik, ja. Weiß ich jetzt. Das war halt wahrscheinlich, der hat sich wahrscheinlich bereit erklärt, das irgendwie
der
zu
Arme.
Übernehmen.
Der Arme, irgendjemand musste es machen, ja.
Ja, aber ne, das braucht es halt auch und dann sind wir ganz schnell wieder bei dem Thema Politik und dass die Politik und andere Maßnahmen halt irgendwie aufeinander abgestimmt sein müssen. Aber auch interdisziplinäre Ansätze, wie jetzt eben Bindestrich-Informatik, ich finde dieses Wort so toll, sind auf jeden Fall eine Maßnahme, um Leute in die Tech-Branche zu holen oder dafür zu begeistern, sei es jetzt eben Bioinformatik oder Medizininformatik. Aber es gibt ja noch viel mehr Berufe in der Branche, die irgendwie total interdisziplinär sind. Also auch das, was ich mache, Produktmanagement, ist super interdisziplinär. Aber genauso UX-Design zum Beispiel, wenn Leute eher Spaß an kreativen Sachen haben, wäre das auf jeden Fall ein Beruf, der dafür irgendwie in Frage kommen würde. Genau. Und ich glaube, die letzte und eigentlich eine der wichtigsten Maßnahmen ist irgendwie, dass wir Frauen, vor allem junge Frauen, empowern und irgendwie Räume schaffen, in denen sie sich sicher und angenommen fühlen, wo irgendwie Fragen gestellt werden können und man nicht schief angeguckt wird, so, hä, warum weißt du das denn nicht? Also, dass mir in meinem Studium auch ganz viel passiert zum Beispiel, war sehr unangenehm. Aber ja, dass es inklusive Räume gibt, wo man sich austauschen kann und das ist auch bis heute eigentlich so mein Hauptding und mein Hauptbedürfnis, mich mit anderen Frauen, die in der Branche arbeiten, auszutauschen, weil ich halt schon glaube, dass wir andere Erfahrungen machen als unsere männlichen KollegInnen. Genau. Aber ich meine, ihr habt ja Informatik studiert, im Gegensatz zu mir, und seid vom Fach. Was habt ihr denn so als empowernd empfunden?
Ja, ich glaube, ich habe teilweise einfach Glück gehabt. Also tatsächlich hat mein Vater sich schon irgendwie relativ früh auch immer so für technische Neuerungen interessiert. Und wir hatten dann irgendwann auch Internet zu Hause und mit diesem Modem und so weiter. Ja, egal, Leute, die so mehr so in meiner Altersrange sind, die kennen das Geräusch noch. Und ich glaube, der hat mir und meinem Bruder irgendwie relativ früh so eine Neugier und so ein, ja, weiß ich nicht, Super Nintendo spielen, Sachen ausprobieren, selber in so einem Dateisystem irgendwie rumwursteln, das irgendwie so ein bisschen mitgegeben, sodass ich jetzt nicht eine totale Scheu davor hatte. Aber ich wäre tatsächlich niemals auf die Idee gekommen, dass ich selber Informatik studieren würde, bis ich eben auf diesen Frauenstudiengang gestoßen bin. Also ich glaube, das ist halt schon was, was bei mir sehr ausschlaggebend war, dass ich dachte, okay, das ist halt ein safer Space, wo ich erstmal mich ausprobieren kann. Und wenn es das nicht gegeben hätte, hätte ich es nicht gemacht. Genau, ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, was ich sehr wichtig und sehr empowernd finde. Dann kommt aber auch dazu, dass mein Partner mich sehr gepusht und unterstützt hat, das zu machen. Also das ist natürlich so, ja, auch wieder sozusagen ein glücklicher Umstand bei mir. Und schon aber glaube ich auch, dass ich an so Orten wie der, wo wir heute sind, also das ist sozusagen, das About Blank, das hat nichts mit Informatik zu tun, aber es ist ein Ort, wo Flinter gerade in so Männerdomänen sehr stark empowered werden, wo ich früher an der Tür gearbeitet habe, wo ganz viele Leute zum Beispiel in der Tontechnik wir darauf achten, dass wir Flinter stark beschäftigen und halt auch ausbilden und empowern. Und ich glaube, hier habe ich eben auch sozusagen dieses, ja, was Sarah ganz am Anfang meinte, dieses DIY, also sich Sachen zutrauen, Sachen ausprobieren und Sachen einfach machen, das habe ich halt hier gelernt. Und ich glaube, das ist halt eigentlich vielleicht ein ganz schöner Bogen zu diesem, es ist halt ein gesamtgesellschaftliches Problem, was man jetzt nicht nur mit irgendwie 2, 3 Bootcamps und Frauenstudiengängen oder sowas lösen wird, sondern es ist, glaube ich, wichtig, insgesamt an der Kultur zu arbeiten oder an ja, gesellschaftlichen Strukturen, die irgendwie mehr Geschlechtergerechtigkeit und feministische und ja, oder queer-feministische, eine queer-feministische Agenda pushen. Ich glaube, das ist halt wichtig.
Voll.
Total. Ja, was mir gerade noch eingefallen ist, so im Studiengang, weil du meintest, dass du komisch angeschaut wurdest, wenn du Fragen gestellt hast. Das habe ich als sehr empowernd in unserem Studiengang erlebt, weil es immer den Raum dafür gab, eben, dass man alles fragen konnte. Und das klingt immer so, ja toll, aber es bedeutet einfach extrem viel, wenn man sich in einem Raum bewegt, wo man sich sicher fühlt und wirklich alles fragen kann. Das ist einfach sehr viel wert. Das habe ich auch immer als total empowernd empfunden. Und die Unterstützung natürlich innerhalb unseres Studienganges. Und was mich jetzt, also für mich die letzten Wochen waren auch sehr empowernd tatsächlich, weil ich erst vor 8 Wochen ein Baby bekommen habe und heute hier sitzen kann. Und das liegt auch daran, dass Eli einfach alles übernommen hat, was ich nicht machen konnte. Und ich mir die Sachen raussuchen konnte, die für mich möglich waren. Und wirklich dicke Umarmung an dich an der Stelle, weil ja, wenn man sich gegenseitig unterstützt und ein, ja, unterstützendes Umfeld hat, auch mit meinem Partner und so, dann ist das möglich, wenn man das möchte. Und das war sehr empowernd.
Ja, voll.
Gerne. Ja, gerne. ja, vielleicht an der Stelle fände ich spannend, auch mal ins Publikum zu schauen und zu fragen. Vielleicht gibt es ja auch hier Leute, oder bestimmt gibt es auch hier Leute, die irgendwas mit Tech machen. Entweder studieren oder auch arbeiten. Und genau, vielleicht habt ihr auch Lust, eure Erfahrungen mit uns zu teilen. Was hat für euch gut funktioniert als Empowerment? Vielleicht dann wäre jetzt die Gelegenheit. Wenn ihr am Ende nicht mit veröffentlicht wollt auf der Podcast-Folge, könnt ihr es auch ansagen, dann schneide ich euch danach wieder raus.
Wenn nichts kommt, ist auch nicht schlimm.
Ich würde sagen, die Anwesenheit von Frauen einfach für mich. Also ich habe als erstes angewandte Informatik studiert und bin da nicht ganz so klar gekommen und habe dann gewechselt zu Informatik und Wirtschaft, also den Frauenstudiengang. Und es war einfach krass, Frauen zu sehen, mit denen man sich auch unterhalten kann und irgendwie sich austauschen kann. Ja, es war sehr empowernd.
Für mich war es super wichtig, Frauen in den Medien oder generell repräsentiert zu sehen in der Tech-Branche. Frauen aller Couleur, also seien es jetzt die nerdigeren Frauen oder seien es die Frauen mit Lippenstift so. Also ich möchte gerne eine ganze Bandbreite sehen und auch für Männer. Es muss ja auch nicht der Computer-Nerd sein, sondern es kann auch Männer aller Couleur sein, die in der Informatik tätig sind. Und ich finde, da muss viel mehr gemacht werden und viel mehr gezeigt werden, dass jeder das eigentlich kann, der sich dafür interessiert und das machen möchte.
Vielen Dank.
Ja, ich habe auch in dem Studiengang studiert und ich fand es halt auch super, sich gegenseitig auszutauschen und sich zusammenzuknüpfen quasi in Gruppen. Und auch bei der Arbeit habe ich das gemerkt. Also ich bin zum Beispiel UX-Consultant und da halt auch offen mit Menschen über dieses Thema halt auch zu reden und ja, dem Ganzen mehr Präsenz halt auch zu geben, weil ich sehe es nicht als unsere Aufgabe, jetzt sage ich mal in Anführungsstrichen, Cis-Männer aufzuklären, aber wenn die Bereitschaft da ist, halt auch ehrlich mit denen zu teilen, wie es ist. Und bei der Arbeit hatten wir es zum Beispiel halt auch, da gab es zwar diese Klausel im Vertrag, man dürfte nicht über seine Gehälter reden, aber das ist zum Beispiel auch rechtswidrig. Und ja, und da haben wir uns einfach mit den Kollegen so unabhängig von Geschlecht gut verstanden und mit den einen mehr, mit den anderen weniger vielleicht. Aber ich glaube, das ist ganz normal. Und ja, sich da auszutauschen und offen und ehrlich und transparent zu sein, um diese Sachen überhaupt erstmal aufzudecken, das fand ich auch schon gut. Und da halt auch zu sehen, ja, sogenannte Supporter halt auch zu finden, also auf allen Seiten, unabhängig von Geschlecht und sich da zusammenzuschließen.
Also ich habe auch FIF studiert und alles, was bisher gesagt wurde, alles war. Zusätzlich muss ich sagen, unsere Profs waren sehr empowernd. Auch manche der Dozierenden, aber jetzt gerade bei uns noch Kräfting, aber eben Siegeres und Freiheit. Ich habe hinterher auch noch angewandte Informatik im Master gemacht und da gab es schon auch noch gute Profs, aber ich habe mich von denen nicht empowered gefühlt. Also die standen da nicht und haben gesagt, ach, die kochen auch alle nur mit Wasser und mach dir da keinen Kopf drum, ach, das passt schon und als wenn Männer das könnten und die bewerben sich nur einfach und sowas. Das hat super geholfen.
Okay, also wer spätestens jetzt nicht bei uns studieren will, weiß ich auch nicht.
Das klingt sehr cool. Ja.
Also vielen Dank für die Stimme aus dem Publikum.
Ja.
Okay. Franzi, dann kommen wir noch einmal zu dir. Und zwar hast du ja neben deinen Studienergebnissen mittlerweile auch praktische Erfahrungen gesammelt. Und du hast uns im Vorgespräch erzählt, dass du in einem Unternehmen aktuell arbeitest, das auch ein paar coole Ansätze hat. Und vielleicht hast du Lust, ja dazu noch ein paar Worte zu sagen.
Ja, super gerne. Es war auch in den Interviews so, ist ganz spannend, dass gerne gesagt wurde, naja, aber als kleines Unternehmen geht das ja quasi nicht, also aktiv Maßnahmen zu ergreifen. Und ich glaube, HeyJobs, das Unternehmen, für das ich aktuell arbeite, ist ein gutes Beispiel dafür, dass es eben doch geht. Wir sind jetzt inzwischen, glaube ich, um die 500 Mitarbeitenden. Als ich angefangen habe, waren wir irgendwie um die 300, also wirklich nicht besonders groß. Aber was bei HeyJobs auf jeden Fall gemacht wird, ist zum einen, dass unsere Unternehmenskultur sehr stark von unseren Werten geprägt ist und dass Menschen, die sich nicht unserer Werte entsprechend verhalten, auch einfach nicht erfolgreich bei HeyJobs sein werden. Und zu diesen Werten gehört halt unter anderem, dass man irgendwie anständig miteinander umgeht und auch einfach offen anderen Menschen gegenüber ist. Und das ist schon mal eine Sache, die mich auf jeden Fall irgendwie darin bestärkt, dass so ein Umfeld auch einfach möglich ist, in dem man ganz normal seine Arbeit machen kann, ohne die ganze Zeit das Gefühl haben zu müssen, boah, ich muss mich jetzt schon wieder irgendwie vor meinen KollegInnen beweisen, etc. Und das ist super angenehm. Zum anderen gibt es auch einfach komplett transparent einsehbare Gehaltsbänder für jede Rolle und für jedes Level. Mit Level meine ich halt Junior, mit Level Senior und darüber hinaus. Das heißt, wir wissen zu einem gewissen Grad ganz genau, was wir verdienen, immer so zwischen 10.000 bis 15.000 Euro. Deswegen auch, ne, von wegen, redet nicht über eure Gehälter. Ja, es ist rechtswidrig, by the way. Ne? Redet bitte alle über eure Gehälter, kann ich dazu nur sagen.
Also
super
ist
wichtig.
Also rechtswidrig, das zu verbieten.
Ja, genau. Also ja. Im Arbeitsvertrag, ja. Das da reinzuschreiben. Also man kann das reinschreiben, das ist nicht rechtswidrig, aber man kann trotzdem drüber sprechen. Genau. Also wir haben halt diese super transparenten Gehaltsbänder, die wir irgendwie einsehen können, was, glaube ich, schon hilft. Und zum anderen ist auch unsere Beförderungsstruktur oder auch wie Gehaltsanpassungen gemacht werden, sehr transparent. Ich habe das vorhin schon gesagt. Unsere Kultur ist sehr wertegetrieben und diese Werte werden auch in unseren Performance Reviews, kommen die zum Einsatz. Was sind Performance Reviews? Ich glaube, man würde auf Deutsch einfach Mitarbeitendengespräche sagen, die wir alle 6 Monate durchführen. Und in diesen Gesprächen müssen wir uns zum einen selbst einschätzen, auf Basis dieser Werte, die irgendwie klar definiert sind, was für ein Verhalten man in einer bestimmten Rolle, in einem bestimmten Level irgendwie an den Tag legen soll und was man da hinkriegen soll, etc. Und das hat halt zum einen den Vorteil, dass man eine sehr klare Vorstellung davon hat, was man bringen soll und woran man sich messen soll. Und es hat zum anderen den Vorteil, dass alle am Gleichen gemessen werden. Das ist halt auch cool. Und wir bewerten uns dann mit so einem Zahlensystem, ist nicht so wichtig. Aber was wichtig ist, ist, dass wenn wir einen bestimmten Durchschnitt in diesen Performance Reviews kriegen, auf Basis dieser Bewertungen, die wir uns selber geben und die unsere ManagerInnen uns geben, dass damit dann automatisch eine Gehaltsanpassung einhergeht. Und wenn man halt sein Level sozusagen überperformt, geht damit entsprechend die Promotion einher in das nächste Gehaltsband. Und das trägt halt dazu bei, dass wir nicht mehr in dieser Situation sind von wegen, naja, aber Frauen fragen ja nach weniger Geld, sondern dass alle halt einfach relativ gleich bezahlt werden. Und das ist ziemlich cool. Und zum anderen machen wir noch so ein paar Nebensachen, wo man sich halt irgendwie engagieren kann innerhalb des Unternehmens. Wir nennen das Hay Circles, das sind aber eigentlich einfach Arbeitskreise. Zum einen zum Thema Nachhaltigkeit, zum anderen zum Thema Queerness und Pride und der letzte ist zu feministischen Themen, um irgendwie auch so ein Sisterhood-Gefühl irgendwie auf der Arbeit zu erleben. Und da besprechen wir dann zum Beispiel so Themen wie Menstruation und Menstruation am Arbeitsplatz. Und dass das überhaupt möglich ist in einem Unternehmen, finde ich schon ziemlich cool. Und was halt auch krass ist, wenn ich mich mit meinen KollegInnen über ihre Erfahrungen unterhalte, habe ich halt wirklich schon mehrfach gehört, dass das der erste Arbeitgeber ist, wo sie irgendwie das Gefühl haben, nicht die extra Meile gehen zu müssen, einfach ihren Job machen zu können und nicht andauernd sozusagen mit der Lupe beobachtet zu werden, wie ihr Code aussieht oder wie sie performen etc., sondern dass sie einfach Menschen sein dürfen auf der Arbeit und das ist ganz cool. Und natürlich gibt es auch Sachen, die HeyJobs verbessern kann. Ich will das jetzt gar nicht so als das Nonplusultra hinstellen, aber was ich sagen möchte ist, dass es, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür ist, dass es anders geht einfach. Ne? Also wenn man möchte, ist es möglich und daran sollten sich, glaube ich, einige andere Unternehmen auf jeden Fall ein Beispiel nehmen.
Ja, vielen, vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Ich denke, es ist echt klar, also es ist klar geworden, dass noch viel zu tun ist, um für Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechtervielfalt in der Tech-Branche einzutreten. Aber ich finde, wir haben schon ein paar coole Ansätze gesammelt, wie wir das Problem angehen können.
Ja, noch mehr Geldfragen. Das ist natürlich zu einfach, zu kurz gefasst, aber etwas, was wir uns auch immer wieder wahrscheinlich hinter die Ohren schreiben müssen. Genau, aber ich glaube, es ist auch klar geworden, es ist natürlich auch immer eine strukturelle Aufgabe und danke auch nochmal für die Beiträge aus dem Publikum, wo auch nochmal klar gesagt wurde, es ist natürlich nicht unsere Aufgabe allein als Flinter ist, etwas dagegen zu tun, sondern natürlich auch die Aufgabe von allen Menschen und vor allem von den Menschen, die im Moment noch vor allem sehr stark repräsentiert sind und die auch davon noch weiterhin stark profitieren, sprich die Männer. Genau, auch von mir nochmal vielen Dank, Franzi, es war sehr spannend und hat Spaß gemacht. Genau, und ja, war super, sich mit dir auszutauschen. Gibt es noch etwas, was du gerne loswerden möchtest?
Ja, tatsächlich. Also zum einen möchte ich euch beiden danken, dass ihr mich eingeladen habt. Es war eine super tolle Erfahrung. Und zum anderen vielleicht, also wir haben ja gehört, im Publikum haben sehr viele irgendwie mit diesem Studiengang zu tun oder das schon studiert, aber für die vielleicht zuhören, ich kann alle nur bestätigen, es auszuprobieren, gerade Flinterpersonen. Tech ist ein cooles Arbeitsumfeld mit guten Verdienstmöglichkeiten, mit Teilzeitmöglichkeiten etc., größtenteils remote. Also es gibt wirklich schlimmere Arbeitsverhältnisse. Und ja, lasst euch nicht von irgendjemandem erzählen, ihr könnt das nicht. Am Ende kann man wirklich
sehr, sehr viel, vor allem wenn man Menschen findet, die was Ähnliches machen und man sich irgendwie so gegenseitig ein Stück weit auch rückversichern kann.
Ja, auch von mir ganz herzlichen Dank. Jetzt haben wir uns, glaube ich, alle genug bedankt. Mein Abschlussfazit wäre, dass wir, hatten wir auch vorher drüber gesprochen, noch mehr realistische Role Models brauchen. Personen, an denen wir uns vielleicht orientieren können. Und zufälligerweise haben wir da schon was Tolles in der Vorbereitung bei Female Tech Talk. Denn bei der nächsten Staffel wird sich alles darum drehen, was eigentlich aus den tollen Frauen geworden ist, die in unserem Studiengang studiert haben. Und da freuen wir uns schon sehr drauf, mit den ganz unterschiedlichen Frauen und ganz unterschiedliche Werdegänge zu porträtieren. Das wird unsere nächste Staffel sein, die wahrscheinlich, okay, ich verspreche jetzt nicht zu viel, aber wahrscheinlich September oder Oktober losgeht. Und genau, gleichzeitig ist eben dieses Treffen oder dieses Zusammenkommen hier auch das ehemalige Treffen von unserem Studiengang. So schön, dass ihr alle da seid.
Ja, genau, wir haben ja gerade auch schon gehört, ein paar sind auf jeden Fall gekommen und wir hoffen, ihr bleibt auch gleich noch auf ein Getränk und können wir uns auch noch mal weiter austauschen. Ja. Als frisch gebackene Ehemalige oder bald Ehemalige auch.
Und ich muss mich doch noch einmal bedanken. Und zwar für unsere Still-Demenz. Also, ich muss mich bei unseren Profs bedanken. Und zwar bei Jörn, Helena und Juliane. Ich weiß nicht, ob ihr alle da seid. Julia.
Kommt zu spät.
Und zwar, dass ihr wirklich von der ersten Stunde an dieses Projekt Female Tech Talk so tatkräftig unterstützt habt. Und als Dankeschön bekommt ihr die ersten Female Tech Talk Socken. Yay. Ihr könnt gleich. ihr könnt gleich nach der Aufnahme nach vorne kommen und sie euch abholen. Und alle anderen können natürlich auch welche erwerben. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Sie kosten 15 Euro, sind aus Bio-Baumwolle in Europa produziert. Und wir machen damit keinen Gewinn, sondern decken lediglich die Produktionskosten.
Ja, das ist eine Limited Edition.
Ja, die wird es nur hier und heute geben.
Ja.
Dann bleibt mir nur noch zu sagen, das war Female Tech Talk mit
Eli und
Franzi
und Sarah. Schön, dass ihr dabei wart.
Danke fürs Zuhören.